In dieser Folge thematisieren wir Partnerschaftsgewalt. Wenn es dir mit diesem Thema nicht gut geht, hör die Folge besser nicht oder zumindest nicht alleine. Informationen zu Hilfsangeboten findest du in den Shownotes. So, liebe Anna, jetzt habe ich dich ja wirklich in eine wilde Welt mitgenommen. Wie geht's dir denn so nach der ersten Folge?
Ja, wilde Welt. Also, du sagst es wirklich. Also ich bin mal wieder überrascht und ja so mitgenommen, wie wenig man über so Leute weiß, die so dolle in der Öffentlichkeit standen.
Ja.
In den 90ern, also so in meiner Kindheit ist diese Figur, diese Person Pamela Anderson ja nicht wegzudenken gewesen. Und wie wenig man dann noch mitkriegt oder auch versteht, wie so eine Person tickt, wo was herkommt und so. Also ihre Kindheit hat mich total mitgenommen, das fand ich sehr tragisch. Und wie sie dann doch auch immer wieder an so schwierige Leute gerät, so dieser Tommy Lee, man will ihr die ganze Zeit zurufen, bitte geh, dreh dich um, lass diesen Typen irgendwie stehen, bitte, bitte, bitte. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt, ich habe jetzt wirklich Angst vor dem, was jetzt noch kommt. Also ich weiß wirklich nicht so viel mehr, was mit diesem Sextape auch war und so, deswegen mache ich mich jetzt aufs Schlimmste gefasst.
Ist vielleicht auch eine gute Einstellung, um durchs Leben zu gehen, aber tatsächlich, genau, halte ich fest, es wird jetzt alles noch ein bisschen wilder. Es ist September 1996 in Los Angeles und es ist laut im Viper Room. Der Viper Room, das ist ein sehr berühmt-berüchtigter Club auf dem Sunset Strip. Johnny Depp war da zum Beispiel auch mal Miteigentümer und da passieren auch vor allem in den 90ern immer wieder krasse Sachen, auch traurige Sachen. Da ist zum Beispiel auch mal der Schauspieler River Phoenix an den Folgen von Drogen verstorben. Also das ist eine krasse Kulisse und in der sind wir jetzt. Pamela Anderson zwängt sich mit ein paar Drinks in der Hand durch so eine Gruppe von Menschen. Die Luft ist dick und stickig, alles ist voller Zigarettenrauch. Und es ist so dunkel, dass sie kaum sehen kann, wo sie eigentlich gerade hingeht. Und dann sieht sie ihn. Ihren Tommy, Tommy Lee. Der sitzt an einem schwach beleuchteten Tisch und lächelt sie an. Die beiden sind schon verheiratet, haben auch schon ein Kind. Aber als Pams Augen auf seine treffen, fühlt sich das an wie bei ihrer ersten Begegnung. Also es ist sofort wieder so elektrisch und irgendwie ist sie einfach, ja, total verliebt. Sie wirft ihm ein Lächeln zu und rutscht dann auf die Sitzbank neben ihn. Sie schmiegt sich in seinen Arm, lächelt so zu ihm hoch und sie denkt sich so, ach, Gott sei Dank haben wir uns dazu entschlossen, das heute Abend mal zu machen. Das hier, musst du wissen, ist nämlich das erste Mal, dass die beiden ausgehen, seit sie vor 4 Monaten ihren Sohn Brandon bekommen haben. Pam liebt es, Mutter zu sein, aber ich glaube, das kennen wir alle, es ist auch ein gutes Gefühl, mal rauszukommen.
Ich glaube, du sagst es schon, kennt man, ne?
Man kennt's, ja.
Gerade wenn man Kinder hat, das ist dann wirklich so Date Night.
Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal irgendwie wieder, also so im Rauskommen im Sinne von wirklich abends unterwegs. Ich glaube, das hat bei mir viel zu lange gedauert.
Ja. nach 4 Monaten ganz bestimmt nicht.
Nein. Naja, Pam hofft auf jeden Fall, dass diese gemeinsame Zeit jetzt hier auch für Tommy gut sein wird. Weil ja, er liebt Brandon auch, aber es fällt ihm schwer, sich daran zu gewöhnen, dass er halt nicht mehr der Mittelpunkt in Pams Leben ist, ne? Vielleicht, denkt sie, wird ihm ja dieser Abend helfen, sich daran zu erinnern, dass sie ihn liebt und ihn auch immer noch genauso sehr will wie am Anfang. Kurz nach 2 Uhr morgens verlassen Pam und Tommy den Viper Room durch die Hintertür. Als Pam auf die Straße tritt, wird sie direkt von so einem Lichtblitz geblendet.
Paparazzi sind schon da, oder?
Da sind sie, genau. Die Paparazzi haben die ganze Zeit draußen gewartet und sind jetzt auf einmal ganz nah an den beiden dran. Sie rufen ihren Namen so immer wieder, so Pam, Pam, Pam. Sie ist davon so überrumpelt, dass sie fast hinfällt. Also sie stolpert richtig. Pam tastet nach Tommys Hand, aber Tommys Hände sind nicht da, sind ehrlich gesagt mit was anderem beschäftigt. Er schnappt sich nämlich einen von den Paparazzi und wirft den zu Boden. Ein anderer Fotograf holt Pfefferspray raus und sprüht das Tommy direkt aufs Gesicht.
Boah.
Tommy fällt um und schreit. Das Pfefferspray kommt dann auch in Pams Mund und ihre Kehle fängt so an zu brennen und dann explodiert sie einfach.
Mhm.
Pam schreit so, fick dich! Ja, und dann passiert das, was dann halt auch immer passiert. Die Paparazzi sind dann noch mehr angestachelt, weil sie sich denken, oh, vielleicht können wir sie ja noch mehr provozieren, dann kriegen wir noch bessere Bilder, so ungefähr. Ich habe mal eine Aufnahme von diesem Abend mit dabei. Guck mal, Anna.
Where's your child this time in the morning? Where's your baby?
Boah, also mir geht's ganz ungut mit diesem Video. Also mir tut es so wahnsinnig leid, wie die hier bedrängt werden.
Ja.
Und man merkt richtig, dass die Paparazzi so versuchen, sie mit jeder Frage so zu provozieren. Einer, der fragt hier so, wo ist jetzt dein Baby? Hä? Wo ist dein Baby? So
ja.
Mit dem Unterton natürlich, du schlechte Mutter. Mhm. Du gehst hier nachts in den Club und feierst oder sonst was. Boah, also da würde ich, glaube ich, auch ziemlich schnell die Nerven verlieren.
Ja, also hat sie ja auch, ne, muss man dazu sagen. Also sie sagt ja dann auch wirklich wiederholend so, du bist ein verficktes Arschloch. Ich werde dich töten und keine Ahnung. Ja. Also rastet da auch ziemlich aus, was man aber auch wirklich verstehen kann. Weil diese Worte und dieses Bedrängen, das ist einfach für sie wie ein Schlag ins Gesicht, wirklich. Und trotzdem hat sie in dieser Situation, wo sie ja ganz klar bedrängt wird, irgendwie dieses Gefühl, sie müsse sich rechtfertigen. Und deswegen geht sie dann trotzdem nochmal so im Kopf durch, so, warte mal, wo ist mein Sohn, wo ist Brandon? Ja, nee, der ist doch zu Hause, bei meiner Mutter, ist doch alles okay, so, ne? Mhm. Pam und ihre Mutter hatten jetzt sicherlich nicht die einfachste Beziehung. Mhm. Tatsächlich haben sie aber ja Kontakt. Also sie haben wirklich, könnte man sogar sagen, guten Kontakt und eine Verbindung.
Mhm.
Jedenfalls sagt Pam dann so, ja nee, mein Sohn ist bei meiner Mutter. Aber sie merkt natürlich auch direkt, das hat überhaupt gar keinen Sinn, den Paparazzi da irgendwie Rechenschaft abzulegen, weil die wollen eben eh nur einen Weg finden, dass sie reagiert.
Ja klar, es geht ja nur um die Bilder, ne? Also das weiß sie garantiert, aber sich in diesem Moment von diesen Gedanken überhaupt freizumachen, ist natürlich wahrscheinlich Königsdisziplin.
Ja, wirklich, ne? Pam fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr hilflos und wütend in dem Moment. Dann will sie einsteigen in den Wagen. Tommy sitzt schon auf dem Beifahrersitz, hat seinen Kopf in den Händen vergraben. Er steht wirklich neben sich von dem Pfefferspray. Er zittert richtig vor Schmerz und Wut. Pam schlägt die Tür zu und die beiden fahren weg. Pam tröstet Tommy während der Fahrt, so gut sie kann. Und sie versucht ihr Bestes, nicht daran zu denken, wie das alles morgen aussehen wird in der Boulevardpresse. Irgendwie hat sie das Gefühl, dass so einiges in ihrem Leben gerade außer Kontrolle gerät. Und das alles nur wegen diesem verdammten Sextape. Ich bin Jasmin Polat.
Und ich bin Anna Bühler.
Und ihr hört Verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
Mit all ihren Erfolgen.
Und Karrieretiefpunkten.
Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
In unserer letzten Folge hat Pamela Anderson davon geträumt, ihre Heimat Ladysmith zu verlassen und all die traumatischen Dinge, die sie da erlebt hat. Ihr Traum wurde Wirklichkeit. Sie kam erst zum Playboy und dann zu kleineren Rollen in TV-Serien. Und dann kam sie zu Baywatch. Oder ehrlich gesagt, Baywatch kam zu ihr. Jetzt ist sie einer der größten Stars der Welt. Alle kennen ihren Namen und bewundern sie. Und nicht nur das, Pam ist auch mit ihrem Seelenverwandten verheiratet und vor kurzem sind sie Eltern geworden. Aber dann wird ein sehr privates Video sehr, sehr öffentlich und Pam muss wieder kämpfen. Vor Gericht, mit der Presse und auch privat. Und bei diesem Kampf geht es wirklich um alles. Ihr Image, ihren Selbstwert und ihre Würde. Das ist Folge 2 von 2. Schönheit ist Schmerz. Es ist der 6. Juni 1996 in Malibu. Das ist 4 Monate, bevor die Presse Pam und Tommy vor dem Viper Room abfängt. Und Pam liegt gerade auf dem Boden von ihrem Badezimmer. Sie beißt während einer Wehe die Zähne zusammen. Ihr Haar ist feucht von Schweiß. Sie liegt mittlerweile schon fast einen ganzen Tag lang in den Wehen und ist einfach nur erschöpft.
Und ich bin gerade überrascht, Jasmin. Hm. Ihr Sohn ist auch am 6. Juni zur Welt gekommen. Ich auch. Wir teilen uns den Geburtstag.
Ehrlich? Wie schön ist das denn?
Ich hätte nie gedacht, dass ich was mit dem Sohn von Pamela Anderson gemeinsam habe. Aber schau.
Kannst du mal sehen. Zurück zu Pamela. Jedenfalls, Pamela ist total erschöpft. Ja, sie hat sich dafür entschieden, zu Hause zu entbinden. Und sie ist wahnsinnig dankbar dafür, dass sie dann auch das wirklich schafft. Also sie kann Brandon nach ihrer Wunschvorstellung zur Welt bringen. In ihrem Zuhause nämlich, zu ihren Bedingungen. Ja, also sie ist bei sich zu Hause, sie wird quasi zerrissen vom Schmerz, man kann es sich vorstellen. Und Pamela versucht einfach nur, sich auf die Umgebung zu konzentrieren. Zum Beispiel auf ihren Golden Retriever, der winselt irgendwie direkt vor der Badezimmertür. Tommy ist draußen auf dem Balkon und raucht Kette.
Dann hält er sein Kind zum ersten Mal im Arm und das Kind riecht, ach so riecht also mein Vater. Marlboro Gold.
Ich glaube, Tommy war wahrscheinlich Ernte 23 Mann oder wie das hieß.
Ohne Filter.
Ja. Pam schreit nach einer besonders starken Wehe. Tommy eilt dann zu ihr ins Badezimmer, um nach ihr zu schauen. Die Wehen kommen immer wieder und sie sind stärker als je zuvor. Pam will wieder in die Badewanne steigen, weil sie will auch eigentlich im Wasser gebären, aber die ist zu weit weg. Also bleibt Pam auf dem Boden liegen und dann endlich passiert es. Ihr kleiner Junge kommt auf die Welt. Pam ist total glücklich und erleichtert. Sie beobachtet Tommy dabei, wie er ihren Sohn auf den Arm nimmt und einen neuen Song summt, den er geschrieben hat. Und Tommy hat wirklich Tränen in den Augen. Pam ist überglücklich. Das hier ist das, worauf sie ihr ganzes Leben gewartet hat. Aber ihr glücklicher Kokon reicht leider nur bis zur Haustür, weil jedes Mal, wenn Pam das Haus verlässt, wird sie daran erinnert, dass der Rest der Welt ihr viel zu nahe gekommen ist. Dass der Rest der Welt so richtig, ja, in ihre Intimsphäre eingedrungen ist. Der Rest der Welt sieht in ihr gerade nämlich nur den Star von einem privaten Sextape.
Ja, was ist denn daraus geworden, Jasmin?
Ja, was ist da daraus geworden? Also vielleicht muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, ne? Bei diesem Video oder diesen Videos handelt es sich eigentlich ja um Home-Videos von Tommy und Pam mit privaten Szenen, sage ich jetzt mal, die zusammengeschnitten wurden. Und Pam hat immer noch keine Ahnung, wie das eigentlich passiert ist, also wer quasi diese Home-Videos gestohlen hat. Und davon dann auch, by the way, noch Kopien verkauft hat. Alle Menschen, die die beiden dafür irgendwie rankriegen und deswegen vor Gericht zerren, sagen immer nur, dass sie es wiederum von jemand anderem bekommen haben. Ne? Also es wird immer weitergereicht, die Schuld.
Oh Gott.
Mittlerweile dreht sich es einfach nur im Kreis und Pam hat einfach aufgegeben, nach dem oder den Tätern zu suchen. Und jetzt gilt quasi ja die Notlösung in der PR, könnte man sagen, nämlich Schadensbegrenzung. Tommy und Pam versuchen also nur noch zu verhindern, dass das Video weiter verbreitet wird.
Oh Gott, und dann kommt wahrscheinlich sowas wie dieser Streisand-Effekt. Also je mehr du versuchst, etwas für dich zu behalten, desto interessanter wird es für die Öffentlichkeit und alle versuchen noch umso mehr, das Material irgendwie zu sehen.
Ja, könnte man so sagen. Also tatsächlich ist es so, die beiden verklagen dann Penthouse. Das ist ein Magazin, was so ein bisschen in die Playboy-Richtung geht, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen freizügiger ist. Und die haben nämlich über das Sextape geschrieben. Pam und Tom verklagen auch Leute, die im Internet VHS-Kopien von dem Tape verkaufen, aber es ist ziemlich aussichtslos. Es gibt einfach zu viele Vertreiber und es hat irgendwie sowas wie so eine Art Eigendynamik angenommen. Gegen die können sie einfach nicht ankommen, zumal natürlich auch viele Leute dieses Band einfach physisch verkaufen, ne? Also so unter der Hand, richtig an der Straßenecke so ungefähr. Ja.
Das kann man sich nicht mehr vorstellen, ne? Jetzt so mit Internet und so, dass da Leute wirklich einfach so eine VHS-Kassette so, hey, heißes Material, willst du es haben? Also,
total, ja.
Absurd.
Für Pam ist das alles ziemlich schlimm, muss man sagen. Mittlerweile hat sie richtig Angst, einfach nur ihren Alltag zu bestreiten. Also so Sachen wie einkaufen gehen oder irgendwie mal vor die Tür. Das ist für sie eine Art Spießrutenlauf geworden.
Oh Gott.
Sie fragt sich dann halt immer so, ne, wird sie beim Aussteigen aus dem Auto jemanden sehen, der das Tape gesehen hat oder der das sogar zu Hause hat? Wird jemand sie im Supermarkt ansprechen, danach fragen? Also ja.
Boah, will ich mir nicht ausmalen, wie sich das anfühlen muss.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich in dieser Zeit richtig so ausgeliefert und schutzlos fühlt. Und das ist ja auch ein Gefühl, was sie vielleicht auch sehr gut kennt von damals, von ihrer Kindheit. Und das stelle ich mir wirklich nochmal mal 10.000 schlimmer vor quasi. Und auch von rechtlicher Seite gibt es keinen Beistand, weil alle Gerichte fällen dasselbe Urteil. Weil sie und ihr Mann Prominente sind, haben sie im Grunde ihr Recht auf Privatsphäre verwirkt. Und da ist es dann auch egal, dass das Tape gestohlenes Eigentum ist.
Wirklich? Also das heißt, wenn was hinter verschlossenen Türen passiert in meinem Privatleben, natürlich bin ich eine Person öffentlichen Interesses, aber ich darf kein intimes Privatleben haben.
Ja.
Das ist ja krass. Also das finde ich schon richtig, richtig hart.
Das ist hart und zumindest eben so, dass du da irgendwie strafrechtlich vorgehen kannst. Also du musst das dann halt irgendwie hinnehmen. Ja, also als die Leute Pam nur als Sexsymbol bzw. Playmate gesehen haben, das war das eine für sie, ne? Das war ihre Arbeit, das hat sie selber unter Kontrolle gehabt. Klar, sie wäre auch gerne hier und da mal ernster genommen worden, aber hier bei diesem Tape geht es halt wirklich um ihre Intimsphäre, um ihr Privatleben. Und sie hat ja niemals zugestimmt, das mit der Welt zu teilen. Pam ist also total verletzt und sie fängt langsam auch an, sich zu fragen, ob dieses in der Öffentlichkeit stehen ihr wirklich so viel wert ist, wenn es mit so viel Demütigung einhergeht. dass dieses Sextape veröffentlicht wird, ja, das trifft Pam und Tommy in der öffentlichen Wahrnehmung übrigens nicht gleich schlimm. Das muss man dazu sagen. Also ja, für Pam ist es schlimm, weil in der Öffentlichkeit sagen dann alle irgendwie, ja, die drogenabhängige Sextante so ungefähr. Also das, was die Paparazzi ihr auch so eklig zugerufen haben. Und Tommy ist ja der Mann, der Rockstar sozusagen.
Ach, das ist wieder dieses typische wiederkehrende Muster, ne? Also für Frauen ist das immer schlimmer, weil sie ja auch in der Öffentlichkeit oder weil das Bild von der Frau, wie sie zu sein hat, wie sie sich zu benehmen hat, wie sie auszusehen hat, wie sie sich zu verhalten hat, ja immer so, ne, so sein soll. Du sollst irgendwie brav und schön und ruhig sein. Der Mann darf der Rockstar sein und darf sich auch mal sowas leisten, kriegt dafür vielleicht noch ein High Five.
Ja.
Aber als Frau bist du dann halt abgestraft und hast einen Fehltritt begangen.
Ganz genau. Und ich hatte dir ja auch schon erzählt, ne, der Tommy ist privat, also charakterlich gesehen, auch nicht so der einfachste Zeitgenosse, ne? Weil Tommy will auch immer noch, eigentlich immer nur Pams Aufmerksamkeit und zwar 24/7. Also er nervt sie richtig, ja? Wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, will er eigentlich immer nur, dass sie noch mehr Zeit mit ihm verbringt. Auch wenn sie von dem Drehtag erschöpft ist oder wenn das Baby weint, alles egal, Tommy braucht seine Zeit von Pam. Und das reibt sie irgendwann richtig auf.
Ja, gefühlt hat sie dann zwei Kinder zu Hause.
So. Pam hat also langsam die Schnauze voll von allem, von den Paparazzi sowieso, klar. Aber auch, dass sie sich so zwischen der Arbeit und dem Privatleben teilen muss. Und man muss auch sagen, sie hat ja für beides nie genug Zeit. Also weder fürs Privatleben noch für die Arbeit. Für sie ist die Familie eigentlich wichtiger als ihre Karriere. Also fängt Pam langsam an, darüber nachzudenken, bei Baywatch auszusteigen.
Boah, das muss aber ein riesiger Schritt sein. Das ist das Karrieresprungbrett in ihrem Leben gewesen. Mhm. Ist wahrscheinlich immer noch der größte Job. Also eigentlich war das ja für sie so ein Befreiungsschlag, Baywatch zu haben.
Das stimmt, ja. Jetzt da auszusteigen, das ist natürlich ein riesiges Risiko für sie. Und Pam befürchtet auch, dass dieses Sextape es ihr jetzt auch schwerer machen wird, nochmal andere Jobs zu bekommen.
Stimmt.
Und man muss auch bedenken, sie ist noch nicht auf dem Level, dass sie quasi so viel Geld hat, dass sie nie wieder arbeiten muss. Ne? Also klar, sie hat schon einen gewissen Lifestyle und auch ein schönes Haus und so weiter. Den muss sie halt aber auch halten, diesen Lifestyle.
Mhm.
Und Pam war jetzt auch noch nie wirklich gut da drin, Geld zu sparen. Also die gibt lieber Geld aus und schickt ihren Verwandten noch was, so auf den. Aber trotzdem, irgendwas muss passieren. Sie muss irgendwie wieder Kontrolle über ihr Leben bekommen, weil so hat sie keinen Bock mehr. Und deswegen trifft sie jetzt auch diese Entscheidung. Ende 1996 verkündet Pam, dass sie Baywatch verlassen wird. Sie sagt, sie möchte sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen und ein bisschen aus der Öffentlichkeit raus. Das macht sie dann auch. Anfang 1997 wird Pam wieder schwanger und jetzt will sie sicher gehen, dass ihre bald zwei Kinder so normal wie möglich aufwachsen. Und zwar, obwohl ihre Eltern Pamela Anderson und Tommy Lee sind. Es ist Oktober 1997. Pam ist mittlerweile hochschwanger mit ihrem zweiten Kind und wieder vor Gericht. Diesmal will sie eine einstweilige Verfügung gegen ein Unternehmen erwirken, das heißt IEG. Das steht für Internet Entertainment Group. Diese Firma hat nämlich angekündigt, dass sie was an den Start bringen werden, was sich Streaming nennt. Ja, das ist damals ein absolutes Novum und topmodern.
Ja, das ist mal lustig, ne? 97, ja. Klar. Erklär mir das mal, was ist das denn? Das ist gerade aufgekommen, interessant.
Das ist was ganz Interessantes. Nein, diese Firma will das Sextape auf ihrer Website anbieten zum Streamen. Also, dass alle das sehen können. Mhm. Und das ist natürlich ein absoluter
Albtraum.
Ganz genau.
Boah, übel.
Ja, es ist ein Albtraum, weil damit wäre das Band eben nicht mehr nur auf Parkplätzen irgendwie unter der Hand im Trenchcoat quasi übergeben, sondern wirklich für alle Menschen auf der Welt verfügbar. Und zwar für alle, die eine Kreditkarte und eine Internetverbindung haben. So, Pam steht also hochschwanger wieder vor Gericht und muss schon wieder verargumentieren, warum es falsch ist, dass alle Zugang zu ihren privaten Videos bekommen und dass die halt verkauft werden. Und diese Gerichtstermine sind für sie wirklich schlimm. In den Befragungsräumen hängen Nacktfotos von ihr, also so aus dem Playboy.
Was?
Ja, total komisch, quasi so als Argument, so naja, du zeigst dich ja eh oft genug freiwillig nackt, das ist ja das gleiche wie das Tape so, ne?
Was? Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Jasmin. Deswegen bin ich jetzt einfach ruhig. Boah.
Ne. Und dann fragen die Anwälte sie auch noch so stundenlang über ihr Sexleben aus. Also es ist unfassbar unangenehm für sie und es stresst sie auch total. Und bei Pam ist es so, wenn sie einmal anfängt, sich Sorgen zu machen, dann kann sie nicht mehr aufhören, ne? Also so Stichwort Gedankenkarussell. Pam hat Angst, vor Gericht zu verlieren. Sie hat Angst, dass der ganze Stress auch noch dem Baby schaden könnte. Und irgendwie fühlt sich Pam immer kränker. Und sie weiß irgendwann, dass sie nicht auf ewig so weiterkämpfen kann, dass sie irgendwie loslassen muss. Also kommt sie eines Tages nach Hause und sagt Tommy, dass es Zeit ist, mit dem Kämpfen aufzuhören. Pam und Tommy unterzeichnen also eine Freigabe mit IEG. Das ist natürlich krass, aber Pam kennt das Business auch ein bisschen und denkt sich, okay, irgendwann haben es auch alle satt und die Aufregung um dieses Tape wird sich legen. Dann wird das hier alles vorbei sein, dieser ganze Albtraum, und ich werde nie wieder daran denken müssen. Außerdem denkt sie sich so, das Internet, naja, das benutzt doch eh fast niemand. Es ist Februar 1998 in Malibu und Pam ist gestresst. Sie steht im Kinderzimmer und versucht, ihre Kinder ins Bett zu bringen. Brandon ist mittlerweile fast 2 Jahre alt. Er sitzt in seinem Laufstall, weint und greift so nach ihr. Ach, aber Pam kann ihn in dem Moment nicht hochnehmen, weil sie hat schon Baby Dylan auf dem Arm. Tommy sitzt auf dem Boden und verhält sich ehrlich gesagt nicht viel erwachsener als die Babys im Raum. Er jammert nämlich, dass er in letzter Zeit nicht genug Aufmerksamkeit von Pam bekommen hat.
Ja, ne, als wäre es nicht genug, 2 Kinder ins Bett bringen zu müssen, die weinen und schreien. Ja, da braucht so ein Ehemann wirklich gerade gar nicht.
Nee. Die beiden hatten gerade 3-jährigen Hochzeitstag und von Romantik fehlt bei den beiden wirklich mittlerweile jede Spur. Leider hat dieses Zugeständnis von Pam und Tommy, was sie dieser Internetfirma gemacht haben, auch nicht dazu geführt, dass das Interesse an dem Sextape irgendwie gesunken ist. Im Gegenteil, es wurde dadurch sogar noch mehr verkauft und konsumiert. Mittlerweile ist dieses Tape wirklich überall zu finden. Und das ist natürlich Stress und eine Belastung auch für die Ehe zwischen Pam und Tommy.
Boah, übel.
Ja. Pam ist also eigentlich nur noch nervös, also durchgehend. Sie wird in viel zu viele Richtungen gleichzeitig gezogen und hat keine Ahnung, wie sie wieder Kontrolle über ihr Leben bekommen soll. Sie sagt Tommy also erstmal so, ich rufe jetzt mal meine Mutter an, dass die auf die Kinder aufpassen kommt und dann können wir mal reden in Ruhe. Aber als sie so nach dem Telefon greift, schlägt Tommy ihr das aus der Hand. Er schreit Nein und sagt ihr, dass er die Mutter nicht da haben will. Pam flippt aus, sie hat jetzt nämlich wirklich die Schnauze voll. Es ist fast so ein bisschen wie dieser Moment mit ihrem Vater damals in Ladysmith, ne? Als sie sich ein Herz gefasst hat, als sie mutig war, als sie ein Kind war. Und dann schaut sie Tommy direkt in die Augen und sagt, werd erwachsen, Tommy. Es geht nicht mehr nur um dich. Ja, und dann rastet Tommy komplett aus.
Mist.
Er packt Pam so am Arm und verdreht ihn, damit sie nicht nach dem Telefon greifen kann. Du musst wissen, Pam hat immer noch Baby Dylan auf dem anderen Arm. Die beiden kämpfen richtig. Einer ihrer Fingernägel reißt ab, sie blutet und beide Kinder weinen.
Boah.
Ja. Tommy stößt Pam dann gegen die Wand und sie legt sich irgendwie noch so um ihr Baby, also um Dylan, und versucht, den vor dem Aufprall zu schützen. Dann schnappt Tommy sich Brandon aus dem Laufstall und rennt raus. Pam muss hilflos dabei zusehen und sobald die beiden draußen sind, wählt Pam den Notruf. Als die Polizei eintrifft, steht Pam immer noch unter Schock. Sie hat Prellungen, sie blutet und es ist für sie unfassbar furchtbar, nicht nur, dass es passiert ist, sondern dass es so sichtbar ist, dass sie nicht verdecken kann, was gerade passiert ist. Pam versucht schon in dem Moment, diesen Albtraumabend irgendwie so schnell wie möglich zu beenden. Sie will, dass die Polizei möglichst schnell wieder geht. Als die Polizei sie dann so fragt, gibt es irgendwelche Waffen im Haus, sagt sie ja, es gibt eine Glock im Schlafzimmer. Ein anderer Polizist bringt Tommy in Handschellen zurück zum Haus. Man muss dazu sagen, Tommy ist zu dem Zeitpunkt sowieso schon auf Bewährung, weil er gegenüber diesem Paparazzi an dem Abend vom Viper Room ist er ja handgreiflich geworden, ne?
Ah, genau. Shit, okay.
Und die Waffe im Haus, also die Glock, ist ein Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen, also wird er jetzt an diesem Abend festgenommen. Also, die Polizei nimmt ihn mit, Pam sieht fassungslos dabei zu und sie ist einerseits erleichtert, dass Tommy ihr jetzt erstmal nicht mehr wehtun kann, dass sie in Sicherheit vor ihm ist, aber sie ist natürlich irgendwie auch untröstlich. Die Familie, die sie versucht hat aufzubauen, für die sie sogar Baywatch verlassen hat, für die sie alles tun und aushalten würde, diese Familie zerbricht jetzt vor ihren Augen. An diesem Abend, kann man sich vorstellen, dauert es natürlich ewig, die Kinder irgendwie zum Schlafen zu bringen. Die sind natürlich auch komplett traumatisiert. Und Pam weiß das. Sie muss immer wieder an die Angst in den Augen von Brandon denken, die sie gesehen hat. Und sie erinnert sich daran, wie sich das angefühlt hat, zu sehen, wie ihre Mutter damals verletzt wurde und wie sie da auch als Kind nichts dagegen tun konnte. Und das hier ist so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Irgendwann hat sie es geschafft, die Kinder haben sich beruhigt, das Haus ist jetzt komplett still. Pam geht in ihr Zimmer und legt sich in das große Bett, in dem sie sonst mit Tommy schläft. Und sie fühlt sich schrecklich, sie fühlt sich allein, sie hat Angst und sie vermisst Tommy. Aber sie weiß auch, dass er heute Abend eine Grenze überschritten hat und von der aus gibt es auch kein Zurück mehr. 2 Tage später reicht Pam die Scheidung ein. Und sie hat das Gefühl, dass sie es ganz schnell durchziehen muss, bevor sie womöglich wieder schwach wird.
Da bin ich gerade richtig erleichtert, das zu hören, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man so schnell so drastische Konsequenzen zieht in dieser Situation, weil man ja wahrscheinlich immer wieder versucht, Sachen zu reparieren, gerade wenn man noch so kleine Kinder hat, ne?
Mhm.
Also Respekt, dass sie es wirklich durchzieht und versteht, dass sie es jetzt tun muss, bevor sie eben, wie du sagst, schwach wird.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so zu sehen in deinem eigenen Kind, diese Angst, die du selber hattest, dass das ganz viel mit einem macht. 3 Monate später, im Mai 1998, wird Tommy zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt, wegen schwerer Körperverletzung in der Ehe. Also man könnte sagen, Pams Anruf bei der Polizei hat richtig Konsequenzen gehabt, so wie es auch sein soll. Pam fühlt sich in der Zeit trotzdem hin und her gerissen, weil sie findet es schon auch wirklich schlimm, dass Tommy jetzt echt ins Gefängnis kommt.
Mhm.
Aber sie weiß auch, sie hat getan, was sie tun musste, um sich und ihre Kinder zu schützen. Tommy tritt seine Haftstrafe also an, schickt ihr auch täglich Briefe aus dem Gefängnis und in diesen Briefen schreibt er immer davon, wie er es nochmal versuchen will, dass sie ihm doch nochmal eine Chance geben soll, sie doch eine Familie sind und so weiter. Aber Pam bleibt stark, obwohl die Briefe natürlich auch was mit ihr machen. Pam antwortet nicht und sie geht nicht zu ihm. Stattdessen beschließt Pam, neu anzufangen. Sie zieht aus ihrem Haus aus und in eine neue Wohnung in Malibu. Und sie fängt sogar wieder an zu daten. Sie trifft sich nämlich mit einem alten Freund, Kelly Slater heißt er, der ist Surfer. Und den hat sie auch damals bei Baywatch kennengelernt. Im Grunde genommen ist Kelly Slater so das Gegenteil von Tommy Lee, also äußerlich, aber auch charakterlich. Und die beiden, also Pam und Kelly, leben jetzt so richtig den Healthy Lifestyle von Malibu. Also die stehen jeden Morgen früh auf, um surfen zu gehen, haben so eine gute Struktur, ernähren sich wahrscheinlich gesund und Pam geht es langsam besser. Diese Struktur, ihr neues Leben und Kelly geben ihr das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, die sie so stark braucht. Eigentlich ist alles gut. Aber wenn Pam ganz, ganz tief in sich hineinhört, muss sie leider zugeben, dass sie Tommy immer noch vermisst. Tatsächlich haben Pam und Tommy dann auch immer mal wieder was miteinander, als er wieder aus dem Gefängnis freikommt. Obwohl es eigentlich, und das muss ich auch dazu sagen, eine einstweilige Verfügung gegen ihn gibt. Die war nämlich Teil von dem Urteil. Aber Tommy lässt wie immer nicht locker und jedes Mal, wenn er abends vor ihrem Haus steht, bemerkt Pam, dass das Kapitel Tommy und Pam irgendwie noch nicht ganz abgeschlossen ist. Oft geht sie dann heimlich aus dem Haus und Tommy und sie treffen sich im Auto. Das geht eine Weile lang so, aber irgendwann setzt natürlich auch da die Realität wieder ein und Pam merkt, es funktioniert einfach nicht mit Tommy. Es ist zu viel für sie. Ein paar Monate später zieht Pam also aus dieser Wohnung aus wieder mit ihren Jungs in einen Trailerpark namens Paradise Cove.
Moment mal, Jasmin. Also, sie hat vor kurzem noch in Hollywood gewohnt. Ich kenne jetzt Trailerparks auch wirklich nur aus so amerikanischen Filmen, aber das ist dann wirklich, also da wohnen wirklich dann arme Leute, mittellose Leute.
Ja, ja.
Also da, ne, das ist das Gegenteil von Hollywood. Also was ist das denn für ein Trailerpark?
Das ist, das muss ich dazu sagen, das ist natürlich so eine Celebrity-Version von einem Trailerpark. Ne? Also das ist so ungefähr der teuerste,
okay,
den man sich vorstellen kann. Genau. Ja, die, okay, Erklärung dazu, Pam baut gerade ein Haus in Malibu und bis das fertig ist, ist eben dieser Trailerpark ihr neues Zuhause. Und Pam liebt das.
Hm.
Klar, also sie hat schon schlechtes Gewissen, weil ihre Kinder ihren Vater nicht um sich haben können. Das war nämlich auch Teil von dem Urteil. Tommy darf die Kinder nur einmal pro Woche unter Aufsicht treffen. Aber Pam versucht das jetzt irgendwie durch neue Freundschaften auszugleichen, weil in dem Trailerpark gibt es ganz viele gleichaltrige Kinder, mit denen ihre Söhne auch spielen können.
Mhm.
Und irgendwann, als sie sich dann so eingewöhnt hat, spürt Pam sowas wie Optimismus aufkommen. Die nächsten Jahre genießt Pam in Paradise Cove. Sie geht surfen mit Brandon und Dylan. Sie ist viel am Strand. Hier draußen bei ihren Jungs ist sie auch nicht Pamela Anderson von Baywatch oder Pamela Anderson das Sexsymbol. Stattdessen ist sie Mutter und eine Frau mit einem Privatleben. Ja, und Pam merkt, dass sie eigentlich ziemlich glücklich ist. Sie fühlt sich zufrieden mit dem Leben, das sie für ihre Familie, für ihre Söhne aufgebaut hat und für sich. Aber, und das muss sie auch zugeben, irgendwie vermisst sie ihren Beruf auch, also ihr Arbeitsleben. Und sie hofft, dass sie der Welt eines Tages eine Seite von Pamela Anderson zeigen kann, die die Welt noch nie gesehen hat. Wir machen jetzt mal einen großen Zeitsprung. Wir springen jetzt in das Jahr 2018. Pam sitzt in ihrem neuen Haus in Malibu und schaut auf eine Ausgabe von der Zeitschrift Variety. Ihre Hände zittern. Sie versucht irgendwie zu verarbeiten, was sie gerade gelesen hat. Ihr Herz klopft so richtig. Bevor ich erkläre, was sie da gerade so aus der Bahn wirft, eine kurze Hintergrundstory. Vor 4 Jahren hatte der Rolling Stone einen Artikel über dieses Sextape veröffentlicht. Weil nach all diesen Jahren hatte nämlich endlich jemand gestanden, dass er es gestohlen hat. Es lohnt sich eigentlich nicht drüber zu reden, wer das genau war, weil in dem Moment war Pam einfach nur erleichtert, dass die Leute endlich glauben, dass es gestohlen wurde und dass sie das jetzt nicht selbst in Umlauf gebracht hat. Weil, das muss man dazu sagen, das war ja auch oft Teil der Unterstellung, ne? So von wegen, ach, hab dich mal nicht so, das hast du doch bestimmt selber irgendwie in Umlauf gebracht und so weiter und so fort. Sie und auch Tommy haben dieses Tape nie weitergegeben oder veröffentlicht und sie haben auch definitiv kein Geld damit gemacht. Sie haben einfach nur versucht, mit den Folgen zu leben. Und dann hatte sie also endlich den Beweis dafür.
Wahrscheinlich hilft es auch, dieses Kapitel endlich mal zu schließen für sich, ne? So einen Schlusspunkt zu setzen.
Genau. Aber das ist jetzt ja auch nicht, warum sie sich so aufregt beim Lesen, sondern die Nachricht, dass aus diesem Rolling Stone-Artikel eine TV-Serie gemacht werden soll. Also wirklich eine der schlimmsten, aufreibendsten Phasen in ihrem bisherigen Leben soll so eine, haha, so eine Serie einfach werden. Das geht gar nicht.
Okay, schwierig.
Ja, Pam zittert und sie weiß auch, okay, sie muss sich jetzt irgendwie mit Tommy in Verbindung setzen. Also schreibt sie ihm eine SMS, um abzuchecken, ob er schon davon gehört hat. Ihre Handinnenflächen sind so richtig schweißnass, weil sie so nervös ist. Mittlerweile kommunizieren sie und Tommy eigentlich nur noch über Sachen, die die Kinder betreffen. Tommy meldet sich ganz schnell zurück und sagt, ey, ich will nicht, dass du das alles nochmal durchmachen musst. Und als die Kids, also Brandon und Dylan, davon erfahren, sind sie richtig wütend. Wir müssen ja nochmal sagen, wir haben einen richtigen Zeitsprung gemacht. Die sind mittlerweile 22 und 21 Jahre alt und damit auch alt genug, um zu verstehen, was damals alles passiert ist. Brandon und Dylan hassen es, ihre Mutter so aufgebracht zu sehen. Brandon ist besonders wütend und er will zurückschlagen, also irgendwie darauf antworten. Und er hat auch schon eine Idee. Er besteht nämlich darauf, dass Pam einen Dokumentarfilm macht. Also irgendwie was, was ihre Seite der Geschichte erzählt, zu ihren Bedingungen.
Ah, okay, das ist ja dann auch gleich für mich zumindest sehr viel spannender als irgendeine halbfiktionale Serie.
Richtig. Pam hatte ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil sie schon in den 90er Jahren versucht hat, ihre Seite der Geschichte zu erzählen und das hat damals niemanden interessiert. Und nach allem, was passiert ist, möchte sie das eigentlich auf gar keinen Fall nochmal ausgraben. Sie hat das überlebt, indem sie immer nach vorne und nie zurückgeschaut hat, indem sie ausgehalten hat. Damit ist sie gut gefahren, so hat sie das gelernt und damit kann sie doch jetzt nicht aufhören. Aber diese Idee von einer Doku bleibt trotzdem in ihrem Kopf. Es ist Anfang 2022 und Pam steht in einem Proberaum in New York City. Der Raum hat so grauen Boden und kahle, weiße Wände. Ein Pianist sitzt an so einem kleinen Klavier und ist bereit zu spielen. Und der musikalische Leiter wartet darauf, dass Pam anfängt zu singen. Pam ist ungeschminkt, trägt Leggings, ein T-Shirt und eine Lesebrille. Sie ist heute nämlich bei einer Probe. Sie zappelt, während sie sich die Melodie von dem Song nochmal durch den Kopf gehen lässt. Und sie ist fest entschlossen, es diesmal richtig zu machen und alle Töne zu treffen. Vor ein paar Monaten haben die Produzenten von dem Musical Chicago sie angefragt, um die Rolle der Roxy Hart zu spielen, und zwar am Broadway.
What? Okay, das ist also völlig an mir vorbeigegangen, dass Pamela Anderson am Broadway was inszeniert hat. Das ist ja geil.
Das wusste ich auch nicht. Aber ja, tatsächlich. Pam hat sowas auch noch nie gemacht. Sie ist ja keine professionelle Sängerin oder Tänzerin. Mhm. Aber diese Rolle der Roxy fühlt sich für sie einfach perfekt an. Roxy ist mutig, furchtlos und witzig. Und Pam glaubt, dass das ihre Chance ist, mal eine Frau mit Tiefgang zu spielen. Und sie will ja auch wirklich beweisen, dass mehr in ihr steckt, als die Öffentlichkeit denkt. Die Produktion hat einen ziemlich straffen Zeitplan. Es bleiben nur noch 6 Wochen Probenzeit, bevor Pam dann 2 Monate lang 8 Vorstellungen die Woche geben muss. Das klingt viel, ist viel, aber Pam freut sich darauf. Auch weil sie einfach Bock hat, rauszufinden, wozu sie so schauspieltechnisch eigentlich in der Lage ist. Durch diese Broadway-Show fühlt Pam sich wie neu geboren. Und sie hat irgendwie auch einen neuen Alltag. Ja? Sie trinkt Tee mit Zitrone für ihre Stimmbänder. Sie hat richtig oft Tanzproben und natürlich auch Gesangsproben, so wie heute. Pam holt tief Luft, bevor sie anfängt zu singen. Pam ist aufgeregt. Sie weiß, dass die Produzenten nicht die einzigen sind, die zusehen, weil vor kurzem hat Pam dann doch endlich zugestimmt, eine Doku mit Brandon und Dylan zu drehen. Also eine Doku, in der ihre Geschichte nochmal aus ihrer Perspektive erzählt wird. Heißt, jetzt gerade stehen da nicht nur die Produzenten vom Broadway, sondern auch ein Filmteam, das jeden Moment mit aufzeichnet. Klar, dieses Stück am Broadway ist irgendwie auch ein kleines Risiko für sie, weil es könnte halt auch sein, dass es komplett floppt. Aber was soll's, was kümmert es sie? Es war ja auch nicht das erste Mal, dass sie sich lächerlich macht in der Öffentlichkeit und been there, done that. Und dieses Mal hat sie auch wirklich richtig Bock drauf und mega Spaß dabei. Es ist der 12. April 2022 in New York City. Premierenabend von Chicago. Pam steht auf der Bühne vom Ambassador Theater. Der Saal ist voll mit Leuten, alle sind gekommen, um sie zu sehen. Sie kann richtig so das Rascheln vom Publikum hören, was nur darauf wartet, dass die Show endlich weitergeht. Pam ist in dem Moment sehr dankbar, dass die Bühne dunkel ist. Sogar die schönen Kronleuchter und die roten Samtsitze im Saal werden von dieser Dunkelheit verschluckt. Und sie auch. Das Einzige, was existiert, sind sie, die Bühne und das Lied, was sie gleich singen wird.
Before Amos used to date this well-to-do ugly bootlegger, he used to like to dress me up, take me out, show me off. Ugly guys like to do that.
Es ist Pams erstes Solo des Abends.
Krass, Jasmin. Ich bin ja mega gespannt, wie es läuft. Ich wünsche ihr so sehr, dass es nicht peinlich wird.
Jazz Hands. Pam hat den Dreh raus. All diese Stunden von Proben zahlen sich aus. Der Song klappt ohne Probleme. Das Publikum lacht auch und zwar mit ihr, nicht über sie.
Wichtiger Unterschied auf jeden Fall.
Richtig. Pam fühlt sich richtig angefeuert, ja, von dem Lachen und von den Reaktionen im Publikum. Und sie gibt sogar noch ein bisschen mehr Gas. Ehrlich gesagt kann sie sich gar nicht erinnern, wann sie sich das letzte Mal so gut gefühlt hat. Der Rest der Show vergeht dann auch wie im Flug. Pam ist unfassbar stolz auf sich und glücklich, dass sie an sich selbst geglaubt hat. Und es kommt noch schöner. Am Ende, als sich der Vorhang dann nochmal hebt für die letzte Verbeugung, gibt es für sie Standing Ovations.
Ach, herrlich.
Herrlich, ne? Und genauso geht es die nächsten 2 Monate auch weiter. Die Karten verkaufen sich gut, die Kritiken sind großartig. Und Pam weiß, dass sie sich nicht zu sehr darum kümmern sollte, was jetzt die KritikerInnen denken. Sie ist einfach nur stolz darauf, dass ihr Name endlich auch mit ihrer Kunst in Verbindung gebracht wird und nicht nur mit ihrem Aussehen. Als die 8 Wochen Spielzeit vorbei sind, hat Pam nachhaltig das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Jetzt ist sie bereit, nach Hause zurückzukehren, um weitere Aufnahmen für ihren Dokumentarfilm zu machen. Pam ist jetzt wieder in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, in dem sich ihre Eltern gestritten haben, in dem sie auch viel Gewalt an ihrer Mutter miterleben musste. Sie trägt kein Make-up, ihr Haar ist ungestylt. Ja, das entspricht ihr in letzter Zeit irgendwie mehr. Jetzt gerade sitzt sie also hier in ihrem Elternhaus und sie ist so nervös, dass ihr Bein zittert. Pam ist mittlerweile in ihren 50ern, die Leute kennen sie noch von damals und sie fragt sich, ob wohl alle noch erwarten, dass sie immer noch die 22-jährige Sexy Pam ist von damals. Aber wenn es etwas gibt, was sie nach all der Zeit gelernt hat, dann, dass es keinen Sinn hat, nur halbe Sachen zu machen oder alles immer nur zu überdecken und auszuhalten. Pam wird nicht mehr still sein und immer nur den Mund halten. Also, wenn der Regisseur vom Dokumentarfilm eine Frage stellt, dann antwortet Pam ihm ehrlich. Sie spricht über alles. Über die heftigen Streitereien ihrer Eltern, die Gewalt, ihre wirklich schlimmen Ex-Partner und den tiefen Kummer darüber, dass ihre Intimsphäre missachtet wurde, dass private Aufnahmen von ihr gegen ihren Willen in die Öffentlichkeit gekommen sind.
It felt like a rape. Not to bring up something really heavy from my childhood, but when I was attacked by this guy, I thought everybody would know. When the tape was stolen, it felt like that.
Okay, krass. Also sie vergleicht hier eigentlich das Gefühl, als das Sextape veröffentlicht wurde, mit dem Gefühl, das sie hatte, als sie tatsächlich mal vergewaltigt wurde. Also das ist natürlich heftig, ja.
Ja, also ich stelle mir das so vor, eben diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht und ja, dass sich auf eine oder andere Art an ihr da schon vergriffen wurde, kann man ja schon so sagen.
Ja.
Jedenfalls, das tut weh. Es tut ihr auch weh, in der Dokumentation über Tommy zu sprechen, muss man sagen, weil Pam weiß, dass die beiden nicht zusammen sein können. Aber das Krasse ist, sie vermisst ihn immer noch, auch nach all den Jahren. Und sie fühlt sich auch da wieder schuldig, dass sie nicht die Art von dauerhafter Liebe finden konnten, von der sie immer geträumt hat. Was ihr aber hilft, ist, dass ihre Söhne Brandon und Dylan bei den Dreharbeiten dabei sind und sie immer wieder daran erinnern, dass es trotzdem okay ist. Ihre Familie sieht zwar nicht ganz so aus, wie Pam sich das vorgestellt hat, aber sie hat ja noch ihre Jungs. Und sie ist wirklich stolz auf die beiden. Wenn man so zurückschaut, kann man eigentlich sagen, Pam hat sich immer so schnell wie möglich nach vorne bewegt, ne? Wenn die Zeiten hart waren, hat sie sich zusammengerissen, hat sich auf die Zukunft konzentriert. Sie hat immer versucht, stark zu bleiben und dabei auch noch am besten ganz schön auszusehen, alles irgendwie auszuhalten. Sich verletzlich zu zeigen, hat sie nie geplant. Hätte sie sich auch ehrlich gesagt nie getraut. Aber jetzt, wo sie über ihre eigene Geschichte spricht, fühlt sich Pam irgendwie gut. Es hilft ihr richtig zu sehen, wie weit sie schon gekommen ist und wie sehr sie sich verändert hat. Pam hat das Gefühl, dass ihr mit jeder Geschichte, die sie teilt und die sie von sich erzählt, eine Last von den Schultern genommen wird. Sie muss ihren Schmerz nicht mehr verstecken, sie kann einfach sein. Und trotz aller Widrigkeiten hat Pam sich ein schönes Leben geschaffen. Darauf ist sie wirklich stolz. Also ich finde, Pams Geschichte hat vor allem drei Sachen gezeigt, ja. Zum einen, man kann lernen, alte Glaubensmuster und so erlerntes Verhalten aus der Kindheit abzulegen. Zweitens, manchmal sind Seelenverwandte doch nicht richtig für dich und es kann mega befreiend sein, sich verletzlich zu zeigen und auch mal die ungeschminkte Wahrheit rauszulassen. Ich sag extra ungeschminkt, Anna,
ja,
weil ich natürlich ein kleiner Clown bin und einen kleinen Scherz machen möchte, weil Pamela Anderson tatsächlich in letzter Zeit sehr oft ungeschminkt unterwegs ist.
Nicht nur im übertragenen Sinne sozusagen,
ja,
sondern
ja. Nee, wirklich. For real. Ja, auf der Fashion Week in Paris 2023 war sie ungeschminkt und hat sich so fotografieren lassen. Das war natürlich unfassbar
geil
für alle. Es war wirklich so schön zu sehen. Mich hat das auch mal richtig empowered, muss ich dir mal sagen. Und tatsächlich wurde neulich bekannt, dass Pamela Anderson jetzt in eine Skincare-Marke investiert, die heißt Sonsi. Will sagen, sie möchte jetzt wirklich mehr in den Bereich natürliche Schönheit, mehr von sich zeigen, verletzlich zeigen. Schöne Haut ist besser als geschminkte Haut, so.
Da schließt total der Eindruck an, den ich jetzt habe, nach diesen zwei Episoden von ihr. Nämlich, ich finde es total krass, wie Pamela Anderson irgendwie immer mit der Zeit gegangen ist.
Ja.
Für jedes Jahrzehnt hatte sie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sie hat immer so gut reingepasst und sie hat irgendwie sozusagen verstanden, wie der Vibe gerade ist, wie die Leute ticken. So, also in den 90ern war sie natürlich sowieso die Ikone und hat diese Zeit auch so einfach so krass mitgeprägt. Aber jetzt auch heute, ne, so eine Doku zu machen, sich so verletzlich zu zeigen und damit meine ich auch sowas wie ungeschminkt in die Öffentlichkeit zu gehen an Orten, wo man sowas eigentlich nicht macht, weil das Schönheitsideal ein ganz anderes ist, ne. Das ist ja auch sehr zeitgemäß, sag ich mal. Und das ist jetzt von Leuten, die so lange auch schon dabei sind und vielleicht irgendwie Angst haben, auch sich einen Ruf zu versauen und so, auch nicht unbedingt zu erwarten. Deswegen finde ich es richtig mutig und cool, dass sie jemand ist, der anscheinend für sich beschlossen hat, hey, ich gucke immer, was da draußen gerade geht. Ich gucke immer, wie ich mich verbessern, verändern kann, um vielleicht irgendwie glücklicher, ausgeglichener zu werden oder die Person zu sein, die ich irgendwie sein möchte. Das finde ich richtig mutig und richtig, richtig cool.
Das stimmt. Man könnte also sagen, sie ist eine Trendsetterin.
Und mehr als das. Also sie fühlt sich ja eben wohl da drin und sie will das nämlich, glaube ich, gar nicht sein oder zumindest kommt es so rüber. Die macht das nicht verkrampft, sondern sie macht es einfach, weil sie es, glaube ich, fühlt. Und das ist geil.
Jo. Am 31. Januar 2023 wird Pamela A Love Story veröffentlicht. Und das ist übrigens auch derselbe Tag, an dem ihre Memoiren rauskommen. Love, Pamela. Ja, Pamela hat darauf bestanden, die Memoiren selbst zu schreiben. Und zwar ohne Hilfe von einem Ghostwriter. Und Pam ist einfach stolz drauf, dass sie endlich ihre eigene Geschichte in ihren Worten erzählen kann, auf ihre Weise. Und die Welt reagiert wirklich sehr, sehr gut darauf. Also die Resonanz und das Feedback sowohl auf die Dokumentation als auch auf das Buch ist wirklich überwältigend. Die New York Times nennt Pamela ein Naturtalent, was Geschichten erzählen angeht. Und Pam ist wirklich richtig überwältigt von all dem Zuspruch. Sie fühlt sich endlich gesehen und verstanden. Aber das Beste an allem ist, dass Pam das Gefühl hat, sich selbst zum ersten Mal richtig klar zu sehen. Ja, sie hat nicht alles richtig gemacht im Leben, aber sie hat hart gearbeitet, dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Sie kann sich an dem schönen Leben erfreuen, das sie für sich und ihre Jungs geschaffen hat. Es ist vielleicht nicht genau so, wie sie sich das damals vorgestellt hat, aber sie hat alles, was ihr wichtig ist. Das war die zweite und letzte Folge unserer zweiteiligen Serie Pamela Anderson. In unserer nächsten Staffel erzähle ich dir wirklich was über die deutsche Girlband der frühen Nullerjahre, und zwar die No Angels.
Da habe ich auch einiges zu erzählen, also ich freue mich sehr.
Sehr gut.
Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
Bei der Recherche für unsere Geschichte haben wir viele Quellen genutzt, darunter den Dokumentarfilm Pamela, A Love Story und Tommyland von Tommy Lee. Besonders empfehlen wir jedoch Love, Pamela von Pamela Anderson. Ich bin Jasmin Polat.
Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Zan Romanoff hat diese Folge geschrieben. Lea Dokowski hat sie adaptiert. Sounddesign Sam Ader und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thehn, Johanna Baumann und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Series Producerin Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.